liebe Gemeinde, ich trage euch einen Teil der Predigt vor, die Albert Schweitzer am 18. März 1906 in der St. Nikolai-Kirche in Straßburg gehalten hat. Die Predigt bezieht sich genau auf den Text aus Matthäus 26, den wir vorher gehört haben. Die Verleugnung Petri. Liebe Gemeinde, es hat einmal jemand den Gedanken hingeworfen, ob man nicht annehmen könnte, dass das Leben des Herrn, so wie es in den Evangelien beschrieben ist, sich gar nicht so abgespielt habe, sondern von jemand erfunden worden sei. Ich glaube, dass dem nicht so ist. Ich kann die Evangelien nicht lesen, ohne bei mir denken zu müssen, dass dies alles Zug für Zug sich auch heute noch so ereignet. Ihr seht manchmal den elektrischen Scheinwerfer über unserer Stadt spielen, wo dann im Dunkel der Nacht die fernsten Gebäude in scharfen Umrissen vor uns stehen. Die Leidensgeschichte Jesu ist ein solcher Scheinwerfer, in dessen Helligkeit die Menschheit für eine Weltsekunde eintritt und mit ihrem vielfachen Sündigen offenbar wird. Judas, der hohe Priester und die Schriftgelehrten, der verleugnende Petrus, die höhnenden Kriegsknechte und das grausame Volk. Sie alle sind die Welt, wie sie war und ist. Und wir dürfen sie nicht richten, denn wir erkennen unsere Welt und uns selber in ihnen. Ich will annehmen, ein Mensch könnte von aller Menschheitssünde, die in der Leidensgeschichte offenbar wird, sagen, das hätte ich nicht getan. Und das nicht. Und das nicht. Wenn er aber an die Geschichte von der Verleugnung des Petrus kommt, wird er verstummen und den Hahn krähen hören. Und wenn es der frömmste und christlichste Mensch ist, ein Mensch, der Jesus liebt und sich vom Geiste Jesu erfasst und gehoben fühlt, er wird verstummen. Denn die Verleugnung des Petrus ist die Geschichte des christlichen Sündenfalls. Ich werfe hier nicht die Frage auf, wie vielmal wir Jesus verleugnet haben. Unser Herr hat gesagt, Amen, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser geringsten unter meinen Brüdern, das habt ihr mir getan. Er meint es im Guten bis zum Kleinsten, zum Becher Wassers. Es gilt aber auch im Bösen bis zum Kleinsten. In dem Menschen, den wir verleugnen, verleugnen wir ein Stück Jesus. Ich bin der Mensch, dem du etwas antust. Ein Wort, das Freude und Schmerz in sich birgt und in dem die ganze christliche Weltbetrachtung liegt. Petrus sagt nicht, ich kenne diesen Jesus nicht, sondern ich kenne den Menschen nicht und meint dort den Herrn, als hätte ein höherer Weissagungsgeist ihm das Wort Mensch in den Mund gelegt, damit wir bei Menschenverleugnung immer an Jesus denken müssen. Jesus ist nur einer der Menschen, die wir verleugnen, weil es uns so selbstverständlich ist, Menschen zu verleugnen. Ich will annehmen, dass jeder von uns in seinem Leben Fälle namhaft machen könnte, wo er Menschen treu war und zu ihnen stand, ohne Rücksicht auf den Schaden, den es ihm bringen konnte. Ich will sogar annehmen, dass wir stolz sein dürfen um dieses mannhaften Eintretens willen und dass uns Menschen deswegen liebgewonnen haben und uns zu den Menschen zählen, auf die man sich verlassen kann. Darum wird die Geschichte vom Sündenfall des Petrus nur umso wahrer an uns. Nehmt an, ihr wäre mit dem Herrn gefangen genommen worden und stände jetzt mit ihm vor dem Hohepriester statt draußen im Hof mit den Mägden und den Knechten am Feuer zu sitzen und Bande und Folter und Tod harten sein, wenn er nicht von Jesus ließe. Meint ihr, er hätte den Herrn verleugnet? Nein, er wäre treu geblieben, stolz und treu bis in den Tod. Und derselbe Mensch, der einzige der Jünger, der den Mut hatte, nach Jesus zu sehen, verleugnet ihn um des Gespötts einer Magd willen. Es war nicht die Angst, es wäre ihm nichts geschehen. Niemand hätte daran gedacht, ihn zu verhaften. Hatte man ihn doch nicht verhaftet, als er mit Jesus war. Ja, nicht einmal, als er das Schwert zog, er fiel, da er nicht wachsam war. Das alles ist geschrieben auf uns, dass wir wachsam werden. Was wir an Menschentreue haben, kann uns ein Stück weit führen und uns treu bewahren in den Fällen, wo Menschenmut dazukommt. Aber in einem Augenblick, plötzlich, wo wir es am wenigsten erwarten, versagt es. Und wenn wir uns nachher fragen, warum wir einen Menschen verleugnet haben, müssen wir sagen, es war um einer Kleinigkeit willen, um nicht vor den Menschen in geringfügige Unannehmlichkeit zu kommen oder unter ihren Spott zu fallen. Die Angst vor dem Spott wirkt mehr Feigheit und Verleugnung unter den Menschen als die Angst vor dem Tod. Thank you.
Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Wollen wir das alle mal miteinander hier im Gottesdienst spielen? Es hat doch immer so Spaß gemacht. Sie lachen und teilweise gucken sie mich ein bisschen schockiert an. Warum denn? Ach so. Ja, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen. Das ist ja diskriminierend. Das sollte ich eigentlich als Pfarrperson wissen, oder? Ich denke, da bekomme ich bestimmt Ärger. Aber warum soll dieses Spiel diskriminierend sein? Als es im Mittelalter entstand, hatten die Kinder den schwarzen Tod, eine unheimliche, vermummte Gestalt vor Augen, die durch die Dunkelheit schlich. Und es war dunkel und darum der schwarze Tod. Deswegen war es der schwarze Mann. Also darf ich das Spiel nun doch spielen? Es ist ja nicht der Mensch afrikanischer Abstammung gemeint. Aber wenn ich es spiele, dann kann es sein, dass ich dennoch einen Shitstorm lostrete. Also sollte ich es lieber nicht spielen, auch wenn ich es eigentlich spielen könnte. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Was stimmt denn und was nicht? Was ist korrekt und was nicht? Ich kann nur für mich selbst entscheiden und ich glaube jetzt mal, es wäre in Ordnung, wenn die Kinder im Hof das Spiel immer noch spielen. Ich glaube es jedenfalls. Rudolf Steiner schrieb, um einem möglichen Irrtum vorzubeugen, sei hier gleich gesagt, dass auch der geistigen Anschauung keine Unfehlbarkeit innewohnt. Auch diese Anschauung kann sich täuschen, kann ungenau, schief, verkehrt sehen. Von Irrtum frei ist auch auf diesem Felde kein Mensch und stünde er noch so hoch. Zufällig, allein durch ein winziges Zitat Albert Schweitzers über Rudolf Steiner, bin ich auf die offenbar existierende Verbindung, Beziehung kann man es wohl nicht nennen, dieser beiden großen Denker Steiner und Schweitzer gestoßen. Und Marc-André Hoffmann hat mir dann weitergeholfen und ich war verblüfft, wie diese beiden zueinander standen. Bis anhin hatte ich beide auf weit auseinanderliegenden Inseln gesehen. Auf der einen der Theologe, auf der anderen der, sagen wir, Theosoph. Der Jüngere sprach in Texten und Briefen vielleicht etwas respektvoller über den Älteren als andersherum. Der Ältere sprach eher von oben herab vom jungen Schweizer als einem, Zitat, gelehrten Typus der besonderen Sorte. In Schweizers Erinnerungen kommt Steiner hingegen hauptsächlich als Dozierender rüber, der, wie er den Eindruck hatte, über seine Leben-Jesu-Forschung innerlich gähnte. Persönlich begegneten sich beide offenbar nur zweimal. Einmal 1906 in Straßburg und dann weit später in Dornach. Doch inhaltlich verfolgten sie das Schaffen und Wirken des jeweils anderen aufmerksam, respektvoll und mit Anteilnahme ihr Leben lang. Gäbe es heute zwei solcher Denker, wie würden heute deren Begegnungen verlaufen? Wie würden die Medien darüber berichten? Wie die jeweiligen Anhänger? Polarisierend? Liegt nicht in der Begegnung von Schweitzer und Steiner eine gewisse Friedenshaltung zugrunde, die heute Gefahr läuft, vom Populismus aufgefressen zu werden? In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst kam im Team die Frage auf, ja, aber man muss doch Stellung beziehen, man muss doch für etwas einstehen, gerade heute. Für etwas einstehen, das ist gut. Nur warum folgt, anders als bei Schweitzer und Steiner, daraus heute gleich ein Hopp oder Top, ein Pro oder Contra? Mit dem, was du denkst oder sagst, gehörst du entweder dazu oder du bist dagegen. Jesus hatte unter seinen Gefolgsleuten Zöllner, Huren, Fischer, Zimmerleute und so weiter. Diese waren sicherlich über vieles nicht einer Meinung. Doch die Brücke zwischen ihren Erfahrungsinseln war Jesus. So wie die Überlieferungen des Urchristentums beschreiben, kamen in den Häusern damals Menschen jeder Couleur, Gesinnung und gesellschaftlichen Stellung zusammen, geeint von einem Geist. Dass dies nicht immer glückte, belegt Paulus' Brief an die Gemeinde in Korinth. Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, seid alle einmütig und duldet keine Spaltung unter euch. Heute geht ein teils unversöhnlicher Riss durch Familien, Freunde, Arbeitskollegen. Ja, die sogenannte Corona-Pandemie mit ihren Maßnahmen hat gezeigt, zu welcher Spaltung unsere Gesellschaft immer noch bereit ist. Diese Spaltung hat nicht aufgehört, nur das Thema hat sich verändert und verändert sich. Es wird ausgegrenzt, geteilt und verurteilt, Menschen als Gegner verunglimpft. Sonntag, Judikare. Gott, schaffe mir Recht. Richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Wir tauschten im Team unsere Erfahrungen aus und es schien, jeder hat in seiner Familie, im Freundeskreis oder Arbeitsumfeld jemanden, bei dem es nicht möglich ist, über das eine oder andere Thema zu sprechen. Zu hoch würden die Emotionen dann kochen. Auch in Gesellschaft und Politik sehen wir Lager der vermeintlich Guten und der Bösen. Die Brüche gehen immer tiefer und viele Menschen machen den Mund lieber gar nicht mehr auf oder verstummen ganz. Aus Angst, angegriffen zu werden, in einen Shitstorm zu geraten, ausgeschlossen zu werden. Was die Begegnung Schweizers und Steiners in meinen Augen exemplarisch zeigt, ist die Möglichkeit, eine Meinung, eine eigene Wahrheit gefunden zu haben, diese aber gleichwertig neben einer anderen stehen lassen zu können. Im vorhin gehörten Zitat Schweizers wurde deutlich, wie unterschiedlich die beiden, der Theologe und der Theosoph, an Fragen des Lebens herantreten. Aber sie ließen des anderen Erfahrung gelten, auch wenn es nicht die ihrige war oder werden konnte. Und so, im gegenseitigen Respekt, fanden sie auch eine Gemeinsamkeit. Beide hatten es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Zitat, die Menschen dazu anzuhalten, wahrhaft denkende Wesen zu werden. In der Informationsflut, in der wir leben, grenzt der Versuch, wahrhaftig zu denken, schon fast an Überforderung. Die politische Weltlage mit all ihren Hintergründen ist so uneindeutig, so vielschichtig, so wenig in Schwarz und Weiß zu verkürzen. Warum hören wir dann nicht damit auf? Lassen Meinungen neben Meinungen stehen. Ja, stehen dafür ein, dass unterschiedliche Auffassungen und Meinungen ohne Angst vor Spott und Verfolgung geäußert werden können. Und legen das Richtende und das Ordnende in eine andere, in Gottes Hand. Denn ich weiß, dass ich nichts weiß. Das Gegenteil von böse ist nicht gut, sondern das Gegenteil von böse ist Wahrheit. Und was ist Wahrheit, wie Pilatus Jesus fragt? Die Antwort hat Jesus bereits früher gegeben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Johannes 14,6. Christus ist unser Weg zum Leben. Christus ist das Gegenteil von böse. Christus ist das Licht, der die Wahrheit ans Licht bringt. Das, was nicht verborgen bleibt, sondern zur Sprache kommt, durch den Logos, das Wort. Schweizer predigte, wie wir es eben gehört haben, die Angst vor dem Spott wirkt mehr Feigheit und Verleugnung unter den Menschen als die Angst vor dem Tod. Ich will ergänzen, sie wirkt Ausgrenzung und sie wirkt Krieg. Könnte nicht hier schon die Aufgabe wirklicher Friedensarbeit liegen? Im Kleinen schon? Ich beobachtete beispielsweise, wie eine Kameradin meine Tochter begrüßte: Was hast du denn für komische Schuhe an? Das nächste Mal: Oh, deine Haare sind ja voll hässlich und so weiter. Könnte sie nicht sagen: Du hast ja ganz andere Schuhe als ich, aber ich freue mich mit dir, dass sie dir passen, auch wenn ich andere trage. Erwachsen hieße das dann: Mir stellt sich der und der Sachverhalt so dar. Doch ich respektiere, dass du es ganz anders siehst. Ist das nicht Friedensarbeit? Können wir uns nicht gegenseitig dazu ermutigen? Meinungsfreiheit, jedermanns Recht. Denn die Weisheit Gottes richtet zu ihrer Zeit. Denn das Licht strahlt, die Sonne geht auf über allen Menschen. Denn der Friede Gottes, der allein höher ist als all unsere Vernunft, baut die Brücke. Denn der Friede Gottes, der allein höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen.